Man kann mit einem Segelboot auch die Welt erkunden. Das muss nicht unbedingt ein Van sein. Und das war super für uns, weil wir haben unser erstes Segelboot für 1000 Euro gefunden. Und Vans waren ja viel, viel teurer. Deswegen haben wir uns auch eigentlich dann für ein Boot entschieden. Ja, und dann stand ich da das erste Mal auf einem Boot und war so, hey Anna, hier gibt's ja echt eine kleine Küchenzeile und ein Bett. Das ist ja toll. Lass uns das kaufen. Dann haben wir tatsächlich auch das erste Boot direkt gekauft und sind damit los.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, stelle ich mich noch schnell vor. Mein Name ist Kira, schön, dass du da bist. Und heute verlassen wir hier im Podcast zum allerersten Mal das Festland und begeben uns aufs Wasser, quasi aufs offene Meer, zu Anna und Marlene. Zwei jungen Frauen, die ihre Heimat Oldenburg verlassen haben und mittlerweile seit über 5 Jahren, ich habe gerade sogar gelernt, seit fast 6 Jahren, zusammen auf einem Segelboot leben, um damit die Welt zu bereisen. Ja, und weil WLAN auf hoher See ja eher Mangelware ist, schätze ich mich umso glücklicher, dass ich die beiden jetzt doch noch irgendwie per Videocall erwischt habe. Liebe Anna, liebe Marlene, danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Mega schön, dass ihr da seid und damit herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr schön. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ihr wollt die Welt bereisen. Wo auf der Welt erwische ich euch gerade? Wo seid ihr?
Wir sind jetzt gerade quasi im 17. Bundesland von Deutschland. Wir sind auf Mallorca.
Schön, wow. Habt ihr gutes Wetter?
Tatsächlich nicht so sehr. Wir hatten uns besseres Wetter für den Frühling jetzt erhofft, aber wir hoffen, dass es noch kommt. Es ist sehr durchwachsen, viel Starkwind und auch oft Regen.
Okay. Ja, wir sind tatsächlich schon seit einem Monat, also gestern sind wir seit einem Monat auf Mallorca und wir haben die ganze Zeit auf guten Wind gewartet, um weiter zu segeln, weil wir wollen jetzt alle Balearischen Inseln besegeln, aber der Wind kommt einfach nicht.
Oh nein, okay, ja gut, ihr seid irgendwie abhängig von der Natur, die kann man natürlich nicht beeinflussen. Und ihr habt ja ein Buch geschrieben, das heißt 2 Mädels, ein Boot, kein Plan. Und da habe ich mir die Frage gestellt, habt ihr wirklich keinen Plan oder gibt es vielleicht einen groben Plan oder einen Plan, den ihr zumindest für jeden Monat schmiedet? Wie seid ihr so unterwegs?
Wir sind vor fast 6 Jahren gestartet und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir wirklich keinen richtigen Plan. Wir konnten nicht mal richtig segeln und haben dann einfach nur Step by Step gedacht. Erstmal segeln lernen, erstmal die Ostsee erkunden und dann haben wir immer uns so kleine Einzelziele gesetzt. Eine Zeit lang war Norwegen ein großes Ziel, danach war der Süden das große Ziel. Also wir hangeln uns immer so von Traumziel zu Traumziel, aber das sind relativ kleine Steps.
Ja, und man muss halt beachten, wenn wir zum Beispiel in Norwegen waren und dann vom Süden geträumt hat, haben wir halt jetzt 2,5 Jahre gebraucht, um von Norwegen in den Süden zu kommen, weil wir jetzt so langsam unterwegs sind. Also beschäftigen uns dann diese Pläne sehr, sehr lange. Und kleine Pläne sind immer schlecht zu machen, weil wir halt vom Wind abhängig sind. Den Termin jetzt zum Podcast, den konnten wir ja so easy zusagen, weil halt der Wind gerade nicht passt. Aber hätte jetzt der Wind...
Oh, da habe ich ja Glück gehabt.
Ja.
Danke, Wind.
Aber wir können immer nicht so weit im Voraus planen.
Okay, total interessant. Ja, es ist ja dann wirklich eine ganz langsame Art zu reisen irgendwie, ne? Ganz anders als so ein Roadtrip zum Beispiel im Bulli. Mein erster Gedanke war, es ist vielleicht eine ähnliche Art, weil man auch auf so engem Raum lebt, aber dann irgendwie doch ganz anders, weil man von so vielen anderen Faktoren abhängig
ist. Es ist schon vom Wohnraum ähnlich zum Vanlife, aber unsere Reisegeschwindigkeit ist halt viel geringer. Wir sind gerade mal so schnell, wenn unser Boot gut segelt, wie ein Fußgänger. Und sonst sind wir halt auch an den Orten relativ lange, weil wir halt immer wieder auf passende Winde warten müssen.
Das war mir wirklich so nicht bewusst. Richtig interessant. Auch mir war nicht klar, dass ihr das ja wirklich dann erst Learning by Doing mäßig euch selber beigebracht habt. Ist das schwer? Könnte ich das jetzt auch relativ schnell lernen? Oder wie viele Jahre hat das gebraucht, bis ihr wirklich gut segeln konntet?
Also auf jeden Fall könntest du es auch lernen, weil wir haben es auch geschafft. Und ich war tatsächlich das erste Mal auf einem Segelboot, als wir das erste Boot gekauft haben. Und Anna kannte das von ihren Großeltern. Die wusste, man kann mit einem Segelboot auch die Welt erkunden. Das muss nicht unbedingt ein Van sein. Und das war super für uns, weil wir haben unser erstes Segelboot für 1000 Euro gefunden und Vans waren ja viel, viel teurer. Deswegen haben wir uns auch eigentlich dann für ein Boot entschieden. Ja, und dann stand ich da das erste Mal auf einem Boot und war so, hey Anna, hier gibt's ja echt eine kleine Küchenzeile und ein Bett. Das ist ja toll, lass uns das kaufen. Dann haben wir tatsächlich auch das erste Boot direkt gekauft und sind damit los.
Oh, schön, so direkt schockverliebt irgendwie. So klingt das.
Ja, genau. Absolut. Ja, und mir war halt nicht bewusst, dass es noch eine Alternative zum Vanlife gibt, die ja auch vielleicht für uns auf jeden Fall viel schöner ist, weil die Art zu reisen schon spektakulärer ist und abenteuerlicher.
Und ich glaube, die Perspektive ist einfach eine viel schönere, weil man die Orte ja vom Wasser aus sehen kann. Und wenn man zum Beispiel auf Barcelona zusteuert, sieht man erstmal so die Skyline vom Wasser aus. Und das ist irgendwie ja eine viel schönere Perspektive für uns auf jeden Fall, als jetzt von Land erstmal Richtung Hafen zu fahren.
Ja, das ist so ein Effekt, den kenne ich auch. Wenn man irgendwie mal auf Reisen ist und dann so eine kleine Tour übers Wasser macht, dass man jedes Mal total beeindruckt ist, wie anders auf einmal alles aussieht und wie viel freier man sich dann irgendwie bewegen kann und auch so viel mehr sieht und manchmal auch erst so richtig checkt, wie Städte irgendwie aufgebaut sind, weil man das auf einmal aus einer weiteren Distanz sehen kann. Ja, das glaube ich. Nehmt uns doch mal so ein bisschen mit auf eure Geschichte. Also, wie habt ihr euch überhaupt gefunden? Wie seid ihr zu zweit auf einem Segelboot gelandet? Fangt doch gerne mal vorne an, wenn ihr mögt.
Marlene und ich sind beide in Oldenburg aufgewachsen und dort auch auf eine Schule gegangen. Wir waren seit der 5. Klasse in einem Jahrgang.
Ach, echt?
Und im Abi dann auch im gleichen Tutorium. Nach der Schule haben wir uns dann ineinander verliebt, sodass wir seit jetzt 10 Jahren in einer Beziehung sind. Sind dann zusammen nach Bremen gezogen. Für 3 Jahre haben dort beide eine Ausbildung absolviert und dachten nach, auch weil unsere Ausbildung relativ, na ich sag mal, nicht so positive Erinnerungen wecken, ist während der Zeit der Ausbildung halt der Wunsch entstanden, nochmal reisen zu gehen, bevor es dann weitergeht im Berufsalltag. Und wir wollten irgendwie unser Zuhause dabei haben, das wussten wir beide. Und dann war irgendwie nur noch die Option, ja, Van oder halt Segelboot. Die Perspektive hatten wir halt dadurch, dass meine Großeltern schon immer segeln. Und dann haben wir uns relativ schnell über eBay Kleinanzeigen das erste Boot angeguckt und das dann auch direkt gekauft.
Und dann direkt auf, ich habe eben nochmal nachgeguckt, 10 Meter zusammenzuziehen. Das ist natürlich auch mutig, ne? Irgendwie auf so engem Raum. Aber eine total schöne Geschichte.
Wir haben tatsächlich schon mal zusammen gewohnt. In Bremen halt 3 Jahre während der Ausbildungszeit in unserer ersten gemeinsamen Wohnung. Das waren aber auch 40 Quadratmeter, also relativ klein, würde ich sagen. Aber das Boot war natürlich nochmal eine deutliche Verkleinerung.
Vor allem das erste Boot. Also jetzt gerade sind wir auf unserem zweiten Boot, das können wir später noch mehr erzählen. Aber auf unserem ersten Boot, das war 8 Meter groß. Anna konnte nur in einem kleinen Viereck stehen und sonst war da nur eine kleine Matratze drin. Wir hatten keine Toilette, also mussten immer auf dem Eimer gehen und hatten keine Privatsphäre voreinander und hatten nur wirklich eine ganz kleine Möglichkeit, um zu kochen und so. Das war schon sehr, sehr spartanisch, aber hat halt auch nur 1.000 Euro gekostet und so war es uns überhaupt möglich, nach der Ausbildung loszufahren. Und ja, dann sind wir von Deutschland gestartet und hatten den Traum vom Mittelmeer. Und außenrum, also über die offenen Meere, das war uns zu riskant mit dem Boot. Im Nachhinein war das auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wir sind durch die Kanäle von Holland und also von den Niederlanden und Belgien und Frankreich. Wir sind auch tatsächlich durch Paris direkt gefahren. Das war sehr cool, auf der Seine da lang am Eiffelturm.
Schön.
Auf jeden Fall sind wir im Mittelmeer angekommen. Da waren wir dann das erste Mal wirklich segeln, weil für die Kanäle muss ja der Mast liegen. Da kann man nur mit dem Motor vorankommen. Dann hat mir Anna so ein bisschen gezeigt, was sie überhaupt kann, war aber auch nicht viel, also vielleicht 2 Knoten. Und sie wusste, dass man die Segel hochziehen muss. Damit
immerhin.
Ja, genau, dass man halt mit dem Wind vorankommt. Und dann sind wir so von Hafen zu Hafen und Ankerbucht zu Ankerbucht. Und nach 2 Wochen haben wir dann aber leider festgestellt, dass unser Boot einen Wassereinbruch hat. Also wir hatten dann ganz viel Wasser im Schiff. Also das war zum Glück im Hafen, aber wir waren auch an dem Tag noch segeln. Hatten wir leider sehr viel Wasser im Schiff und letztendlich mussten wir rausgekrannt werden. Also das Schiff konnte gerettet werden und wir waren ja nicht auf See, also ist uns auch nichts Schlimmes passiert. Aber da mussten wir dann den Traum erstmal aufgeben, weil das Schiff war dann ja in so einem schlechten Zustand. Im Nachhinein wissen wir, warum es nur 1.000 Euro gekostet hat. Wir hätten nicht mehr eine Seemeile weiter segeln können. Ja, da mussten wir dann den Traum erstmal auf Eis legen.
Okay, und habt aber dann nochmal ein neues Boot gefunden, offensichtlich.
Ja, genau. Zum Glück. Meine Großeltern waren zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Mitte 70 und hatten aber noch ein 10 Meter großes Schiff. Das ist jetzt das Boot, auf dem wir segeln und auf dem wir leben. Und da unser erstes Boot dann nicht mehr segelfähig war, haben die uns netterweise angeboten, ihr Schiff zu übernehmen und damit nochmal neu zu starten. Das heißt aber auch, dass wir zurück nach Deutschland mussten und in Deutschland wieder starten mussten mit dem Segelboot. Was aber eigentlich auch ganz gut war, weil wir dann 6 Wochen mit meinem Großvater zusammen auf dem Segelboot gelebt haben und halt auch gereist sind und gesegelt sind und somit relativ viel lernen konnten, was das Segeln betrifft. Wir sind dann in der Ostsee gestartet und haben erstmal eine Ostseerunde gemacht. Also waren viel in Dänemark und in Schweden waren wir sogar ganze 11 Monate. Das Land hat uns total abgeholt und hatten wir vorher gar nicht so auf unserem Plan. Unser Ziel war eigentlich immer ja nach Norwegen. Dann sind wir aber doch Richtung Finnland abgebogen, waren dann noch in Finnland und Estland.
Ja.
Waren dann noch in Finnland, Estland und Polen und sind dann Step by Step nach Norwegen gesegelt.
Ich stelle es mir auch irgendwie schön vor, dass das ein Boot ist, was ja irgendwie eine gewisse Familientradition hat oder Geschichte hat, vielleicht auch für dich.
Ja, das stimmt. Meine Großeltern sind auch sehr, sehr stolz und immer am Beobachten, wo wir sind, was wir machen. Wir telefonieren bestimmt einmal die Woche mit den beiden.
Und kleiner Funfact, Annas Oma Elli trägt immer unsere neue Position auf so einer Papierseekarte ein und so hat sie unsere ganze Route schon. Das ist richtig süß.
Oh, das ist ja toll. Auch schön, dass alle irgendwie so dabei sind, ne, und das so mittragen. Das wäre nämlich jetzt auch eben meine nächste Frage gewesen. Wie ging es euren Familien damit, euren Freunden, eurem Umfeld, dass ihr jetzt einfach gesagt habt, ciao, wir sind jetzt erstmal eine ganze Zeit nicht mehr in Oldenburg?
Ja, ich glaube, dadurch, dass wir wirklich selber gar keinen Plan von Segeln hatten, hatten manche schon so ein paar Bedenken und vielleicht Angst. Und als sie dann von unserem ersten Leck gehört haben, dass ja, halt so ein Ernstfall, da machen sich natürlich Eltern schon Sorgen, aber an sich haben wir dadurch halt auch erst angefangen, über die sozialen Medien unsere Reise zu teilen, damit wir nicht immer unseren Eltern und unseren Freunden sagen müssen, yo, wir leben noch, wir sind heil im Hafen angekommen, alles gut.
Aber ursprünglich war halt auch von uns immer angesagt, dass wir halt nur ein Jahr unterwegs sind, dass wir nach dem Jahr wiederkommen und studieren gehen und ein normales Leben an Land führen.
Ah. Nennt man das Salamitaktik, dass man erst so scheibchenweise, ich glaube, sowas habe ich mal in irgendeiner Vorlesung gehört.
Ich glaube, uns war das selber gar nicht so bewusst, dass wir das noch länger machen wollen. Wir wussten ja auch am Anfang noch gar nicht, gefällt uns das überhaupt? Sind wir dafür gemacht? Werden wir nicht jeden Tag seekrank? Funktioniert das mit uns beiden so eng auf so kleinstem Raum? Aber it turns out, es hat uns super viel Spaß gemacht und wir wollten unbedingt nochmal neu starten.
Und Stichwort Seekrankheit, ist das überhaupt ein Thema in eurem Alltag oder habt ihr irgendwelche Taktiken entwickelt, wie man das komplett vermeiden kann?
Ja, auf jeden Fall. Auf dem allerersten Segeltörn wurde ich seekrank, da war Annas Opa noch dabei. Da sind wir nach Helgoland gesegelt von Oldenburg aus und da bin ich so seekrank geworden und ja, da dachte ich so, okay, was habe ich mir jetzt hier ausgesucht, was ich die nächsten Monate machen will, das ist... ja, war nicht so gut, aber mittlerweile wissen wir halt, was zu tun ist. Wir essen vorher sehr viel, damit der Magen nicht leer ist.
Okay, ich hätte jetzt genau andersrum gedacht, dass man nichts isst.
Ja, nee, dann ist da so viel Platz im Magen, dass ich da alles bewegen kann, gefühlt. Aber ich glaube, es gibt jetzt auch nicht so viele Studien dazu. Es ist halt immer sehr persönlich, was einem hilft, was einem nicht hilft. Ja, mental muss man sich einfach gut vorbereiten, wenn man schon weiß, dass es gleich wellig wird. Und so, dann ja, sieht man zu, dass man vorher nochmal auf Toilette geht, weil immer im Schiff ist es immer viel, viel schlimmer als draußen, wenn man den Horizont sieht. Und ja, ich habe das große Glück, Anna dabei zu haben, die halt viel seefester ist und die übernimmt dann meistens immer alles, wenn ich seekrank bin. Weil ich,
ja, praktisch
weil man,
für dich.
Ja, voll.
Ja, ich glaube, es gibt so Taktiken, die man für sich selbst einfach rausfinden muss. Jeder Person hilft was anderes. Und ich glaube, niemand kann sich davor sicher fühlen, weil... Ich glaube, selbst wenn man 10 Jahre seefest war, kann es auch noch passieren, dass man doch mal auf einem Turn seekrank wird, weil halt Wellen immer unterschiedlich kommen, die Windrichtung anders aufs Schiff trifft und somit das Boot sich wirklich immer anders bewegt. Ich glaube, was uns hilft, ist so genau viel essen, vorher gut geschlafen haben. Man darf auf keinen Fall anfangen zu frieren, das ist auch sehr wichtig. Sich vorher histaminarm ernähren, die Tage davor, also kein Kaffee.
Ja, und kein Alkohol.
Alkohol. Sich so ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass man eine längere Überfahrt macht, dass die Wellen wahrscheinlich ein bisschen höher sein werden. Also, dass man sich so ein bisschen darauf einstellt.
Genau.
Und das hilft uns, glaube ich, ganz gut so.
Okay, ich habe richtig viel gelernt. Ich werde sofort seekrank, es ist ganz schlimm und bei mir hält das auch über Tage an. Also, ich fühle mich danach noch richtig wackelig auf den Beinen. Deswegen danke für die Tipps. Vielleicht wage ich mich noch mal aufs Wasser. Lasst uns doch nochmal auf euer Zuhause schauen, wie es bei euch zu Hause aussieht. Welche Räume gibt es so? Ich habe ja gerade gehört, 10 Meter ist jetzt nicht so viel Platz, aber wie ist dieser Platz aufgeteilt? Wie können wir uns das vorstellen?
Also wenn man ins Schiff reinkommt, dann steht man direkt vor einem Waschbecken und links davon ist dann ein Herd, ein kardanisch aufgehangener Herd, also der so mitschwenkt, damit man auch bei Wellengang kochen kann. Also eigentlich kochen wir mit Gas oder mit Strom. Wir sind eigentlich autark, was Strom anbelangt. Also wir haben so viele Solarplatten, dass wir uns selbst versorgen können. Und daneben ist dann noch ein kleiner Kühlschrank. Ja, und dann beginnt eigentlich schon der Salon, wo wir eigentlich die meiste Zeit unter Deck verbringen.
Das klingt sehr schick übrigens, Salon. Habe ich hier direkt vom Kino.
Ja, Kajüte. Halt so, ja, zwei Sofas, Sitzmöglichkeiten. Hier kann man so mit 6 Leuten, wenn es eng ist, sitzen. Ein großer Tisch in der Mitte und nach vorne ist dann eine kleine Bugkabine. Da können 2 Personen schlafen. Das nennt man auch oft Kapitänskoje oder so, weil eigentlich schlafen da immer die Eigner und Eignerin des Bootes. Aber wir schlafen hinten, das heißt, wenn man reinkommt, links nach hinten, geht ein Raum ab, das nennt man Hundekoje.
Die haben wir Warum habt ihr die genommen? Die andere klingt irgendwie komfortabler.
Ja, weil tatsächlich ist die Matratze größer und wird vorne nicht so eng wie am Bug. Da liegen die Füße, also im Bug liegen die Füße fast aufeinander und hinten ist die Matratze überall 1,20, 1,30 breit. Ja, genau. Und auf der rechten Seite, wenn man runterkommt, ist dann noch so ein ganz kleines Badezimmer, das nennt man Nasszelle, also halt so eine Toilette, die man mit Seewasser spült und auch nochmal ein Waschbecken. Aber die meiste Zeit sind wir eher draußen in der Plicht, also im Cockpit. Da sind wir natürlich beim Segeln sowieso, zum Steuern, zum Navigieren. Aber auch wenn wir im Hafen sind, wenn gutes Wetter ist, wenn wir vor Anker liegen, sind wir meistens draußen an Deck.
Okay. Schön. Ich habe gesehen, ihr habt einen Ofen. Ist das etwas, was Boote standardmäßig haben? Habt ihr das reingebaut? Wie kommt dieser Ofen dahin?
Nee, also standardmäßig hat das eigentlich gar kein Boot. Da mein Großvater aber ein großer Norwegen-Fan ist und auch so ein Ofen-Fan ist, sich immer gerne mal ein Feuer anzündet. Die haben auch im Haus bei sich einen Ofen, wo die das gesamte Haus mitheizen. Und im Garten eine kleine Hütte, wo auch ein Kamin drin ist. Und bei seinen Schiffen war halt auch immer ein Ofen eingebaut. Das war das Erste, was er gemacht hat. Deshalb haben wir hier einen Ofen, was aber für uns auch sehr praktisch war, weil wir sehr lange in Skandinavien waren, auch über den Winter.
Oh, kalt, nehme ich an.
Genau, da war es oft kalt und es ist halt schwierig, so ein Boot wirklich konstant warm zu halten. Und mit dem Ofen war es irgendwie eine schöne Option zu heizen. Das gemütliche Knistern beim Feuer und so, das ist schon, hat was ganz, ganz Gemütliches. Und ja, deshalb haben wir einen Kamin. Aber wir werden auch oft in jedem Hafen immer wieder angesprochen. Was ist das für ein Rohr, was oben aus dem Deck guckt? Habt ihr etwa einen Kamin an Bord? Und dann erzählen wir meistens die Geschichte. Also es ist schon was Besonderes.
Schön. Hätte ich mich jetzt gefragt, was ist so die erste Frage, die die Leute standardmäßig stellen? Gibt es da irgendwie so ein Evergreen, bei dem ihr schon wisst, ja, das wird jetzt wieder gefragt?
Ich glaube, oft fragen sich die Leute, oder kommt drauf an, was für Menschen das sind, aber die Frage kommt auch häufig, ob wir wirklich nur 2 Frauen an Bord sind.
Oh, na super. Wo, kann man sich natürlich nicht vorstellen. Ja, ist auch ein Mann oder wie?
Wo ist hier der Kapitän? Das kommt schon häufig und auch, ja, wohnt ihr wirklich zu zweit hier an Bord? Auch weil wir ja relativ jung sind. Ich glaube, unter Segeln ist der Altersdurchschnitt relativ hoch. Ich würde jetzt mal sagen so 50 plus.
Echt?
Ja, weil es schon auch noch so ein bisschen so einen elitären Flair hat, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Wenn man Fulltime auf dem Boot lebt, ist es relativ günstig. Aber ich glaube, als Hobby ist es halt sehr, sehr kostenintensiv.
Stimmt, dieser klassische Segellook mit diesen Segelschuhen, das ist ja auch immer was so sehr Schickes, also wenn man es jetzt so klischee-mäßig mal betrachtet.
Ja, ja. Absolut. Gerade im Segeln gibt es so richtig so 2 Welten. Einmal die elitären Segler und einmal die Aussteiger, die nur noch das Boot haben und damit irgendwo in irgendwelchen karibischen Inseln rumsegeln. So, das sind die 2 krassen Unterschiede.
Man checkt wahrscheinlich auch sofort, ne, wer irgendwie in welche Richtung geht.
Ja, voll, das sieht man direkt am Schiff.
Stimmt, am Schiff oder an den Personen kann
Schönes
man das relativ...
Schönes Schubladendenken.
Ja, total. So Freundschaften oder Sozialkontakte. Wie ist das so unterwegs? Ist man irgendwann nicht auch so ein bisschen müde, immer wieder neue Leute kennenzulernen, sich immer wieder neu vorzustellen? Oder ist das was euch total Spaß macht? Wie ist so das Sozialleben unterwegs?
Also auf der einen Seite macht es super viel Spaß, neue Menschen hier vor Ort kennenzulernen. Und es sind auch so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten und Charakteren, die man sonst, glaube ich, im normalen Landleben nie getroffen hätte. Und das ist super spannend, sich da auszutauschen. Und oft sind die Begegnungen auch viel intensiver, weil man halt weiß, dass sie zeitlich begrenzt sind und man sich einfach viel schneller öffnet, viel schneller irgendwie tiefe Konversationen hat oder ja, viel zusammen erlebt in kürzester Zeit.
Wir haben schon wirklich sehr, sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt. Den einen Aussteiger, der nur noch barfuß rumläuft und sich irgendwie von geangeltem Fisch ernährt. Und dem Millionär, der auf seiner Yacht sitzt und uns auf einen Sherry einlädt in Stockholm.
Das stelle ich mir großartig vor.
Und wir hatten ja in beiden Momenten eine gute Zeit mit denen. Und ja, das kann man mitnehmen. Schön. Und ich weiß auch noch, dass wir einmal in Dänemark hatten wir so einen sehr verdächtigen, verbrauchten Typen auf der Bank sitzen, direkt neben dem Boot. Und da haben wir das erste Mal unser Boot abgeschlossen, als wir das Schiff verlassen haben, das allererste Mal. Und
nur weil wir ein mulmiges Gefühl hatten,
genau,
und diese Person verurteilt haben. Der saß halt jeden Tag bei uns vom Boot und hat schon morgens um 10 da 2-3 Bierchen getrunken.
Genau. Und dann habe ich irgendwann einen Kaffee gemacht im Schiff und habe so gedacht, ach, dem bringst du jetzt einfach mal einen Kaffee vorbei. Und dann habe ich mich zu ihm auf die Bank gesetzt und dann hat er halt auch erzählt, dass er auch mal ein Schiff hatte und er wohnt eigentlich in Thailand mit seiner Frau, glaube ich. Oder ja. Und ist aber gerade in Dänemark, weil seine Mutter gestorben ist und ihm geht es gar nicht gut und so. Und er würde auch gerne mal wieder auf einem Segelboot sein und das mal wieder sehen. Und dann haben wir ihn halt eingeladen und das war halt so ein toller, interessanter Typ. Der hat mir dann am Ende noch ein cooles Buch geschenkt vom ersten Weltumsegler. Und da habe ich so gemerkt, wow, wie hast du den am Anfang verurteilt, nur dafür, dass er da ja so ein bisschen auf der Bank sitzt und ein Bier trinkt. Das war eine schöne Erkenntnis.
Voll, und das haben wir uns seitdem auch immer wieder zu Herzen genommen.
Total. Ich kenne das auch selber. Man geht oft irgendwie erstmal vom Negativen aus, statt es einfach mal umzudrehen und erstmal davon auszugehen, dass erstmal alle gut sind, bevor irgendwas passiert. Dann kann man seine Meinung ja immer noch ändern. Das finde ich auch total wichtig und zeigt einem ja Reisen auch allgemein irgendwie immer wieder, dass die meisten Menschen eigentlich ziemlich gut sind.
Aber man weiß halt auch immer wieder, okay, unsere Wege trennen sich zu irgendeinem Zeitpunkt und das ist... Ja, tut nach wie vor immer wieder extrem weh und meistens treffen sich die Wege auch nicht wieder, außer man steckt ganz viel Arbeit rein und das ist in der Menge der Begegnungen oft schwierig für uns. Mhm. Es stimmt auch auf der anderen Seite, dass man eben müde wird, immer wieder seine Story zu erzählen und was einen ausmacht und was man erlebt hat und so, halt den Smalltalk zu beginnen. Und da war halt auch der Zeitpunkt, wo wir uns dann immer mehr danach gesehnt haben, wieder die Freundschaften stattfinden zu lassen in unserem Leben, die wir halt schon unser ganzes Leben lang haben. Also aus der Schulzeit, aus der Heimat. Und das hat uns auch ein bisschen dazu bewegt, öfter wieder in der Heimat zu sein, weil man eben auch über die Jahre gemerkt hat, dass man diese Freundschaften sonst verliert, auf kurz oder lang.
Ja, es sind bestimmt viele Learnings irgendwie auch dabei, die man so für sich selber bekommt. Habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wie wichtig so gewachsene Freundschaften sind. Menschen, die man wirklich schon seit Kindertagen teilweise kennt. Also habe ich das Gefühl, jetzt im Alter weiß ich das viel mehr zu schätzen als vielleicht noch vor einigen Jahren. Wie geht's euch so auf so engem Raum? Weil ihr verbringt ja sehr viel Zeit auf sehr wenig Raum. Ich meine, wenn ihr draußen seid, habt ihr mehr. Aber wie schafft ihr euch vielleicht auch Freiräume oder wie funktioniert das so eng auf so lange Zeit?
Ich glaube, wir sind beide so Menschen, die auch sehr gut uns in der Gegenwart der anderen Person trotzdem auf uns selbst fokussieren können. Wir haben aber auch über die Jahre gemerkt, dass es super wichtig ist, auch mal was alleine zu machen, also alleine joggen zu gehen, alleine zum Supermarkt zu gehen oder die Wäsche zu waschen oder den Ort zu erkunden.
Und ja, es ist schon ein sehr, sehr enges Aufeinanderleben und ich glaube auch, dass ja nicht viele Beziehungen dafür gemacht sind.
Was sind so eure Lieblingsmomente auf dem Boot? Gibt's das, so Momente, die auch immer wieder kommen, in denen ihr einfach merkt, geil, wir machen hier alles richtig und das ist genau das Leben, was wir leben wollen?
Voll die schöne Frage.
Ich glaube, die einprägendsten, also die Momente, an die man sich am liebsten erinnert, sind meistens Momente in der Natur, in der Einsamkeit, wenn man mit dem Segelboot irgendwo ankert oder segelt, wo halt kein anderer Mensch ist, wo man merkt, dass halt noch keine Häuser gebaut wurden, sondern wirklich nur Natur um einen ist. Oft sind es auch die Nachtfahrten, an die man sich erinnert, weil sie so herausfordernd sind für den Körper, weil man eben wenig schläft, die ganze Zeit die Bewegung hat, die Sinne so geschärft sind, weil man eben nicht sehen kann und man eher auf Geräusche achtet und so und oft eben auch ja super klaren Sternenhimmel hat, einen krassen Mondaufgang, Meeresleuchten, also so Momente, die man erlebt, die man an Land niemals erleben würde. Und das sind halt die, an die man sich dann am meisten erinnert oder die, in denen man merkt, hey, wir machen genau das Richtige und das ist gerade so unbezahlbar, das erleben zu dürfen. Aber klar, auch oft Begegnungen, die man hat, Menschen, die einen inspirieren, weil sie total tolle Ansichten haben oder total schöne Lebensgeschichten. Also
schön.
Ganz unterschiedliche Dinge, die einen so bewegen und die man sich merkt.
Darf ich einmal kurz nachhaken, was ist Meeresleuchten?
Das sind kleine Partikel im Meer, die durch Bio, wie nennt man das nochmal, Biolumineszenz. Wow. Auf jeden Fall fangen sie an zu leuchten und dadurch, dass man sie bewegt, was man ja mit dem Schiff tut, fangen sie an zu leuchten und dann ist es quasi wie Nordlichter im Wasser.
Abgefahren. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen.
Das gibt's tatsächlich auch jetzt in der Nordsee und so. Wenn man da mal am Strand schaut in der Nacht, kann man das auch sehen.
Weil die Wellen, die brechen durch diese Bewegung des Wellenbruchs, kann es halt auch da entstehen.
Genau.
Und sonst erschafft man das eigentlich nur mit dem Segelboot, weil man eben Fahrt durchs Wasser macht und dann die Wellen, die und das Wasser, was so zur Seite geschoben wird durchs Boot, fängt halt an zu leuchten. Oder,
ja,
ganz
oder?
Verrückt, wenn man Delfine am Boot hat, nachts, die ja auch sich durchs Wasser bewegen, sieht man halt einfach leuchtende Delfine. Das ist komplett abgefahren.
Das klingt wie im Film, wie im Märchen. KI.
Manchmal denkt man, man hätte irgendwelche Drogen konsumiert.
Ja,
so fühlt sich manchmal auch an.
Verrückt, okay. Ihr habt gerade schon das Thema Natur angesprochen. Ihr lebt ja mit und teilweise auch abhängig von der Natur. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie ihr die Natur so spürt? Ihr habt es jetzt schon teilweise angerissen oder welche Rolle die Natur für euer Leben spielt?
Ja, also wir sind natürlich dauerhaft und 24 Stunden abhängig vom Wind. Der entscheidet eigentlich, wohin wir fahren und wie erholsam unsere Nacht wird oder grob unsere Reisepläne. Und ja, jetzt gerade liegen wir im Hafen, die Leinen knirschen, im Mast pfeift es ein bisschen, weil es halt einfach windig ist. Das ist natürlich dann dauerhaft präsent in deinem Kopf. Man spürt immer, also wir haben da mittlerweile ein Gespür für, wie stark der Wind ist. Und dann freut man sich auch, wenn es mal komplett ruhig ist, also wenn Flaute ist. Gerade Anna ist empfindlich, was das Gehör angeht und nimmt das sehr stark wahr, wie windig es jetzt die Nacht war. Und manchmal kommt halt einfach ein Sturm und dann hast du schlaflose Nächte. Und der Wind entscheidet auch darüber, ob wir ankern oder ob wir in einen teuren Hafen fahren müssen.
Ja, ich glaube, wir uns ist es gar nicht mehr so bewusst, weil wir einfach so feinfühlig darauf geworden sind, wie sich das Wetter auch verändert. Relativ oft sehen wir auch schon am Himmel, dass bald Regen kommt. Man wird so, so feinfühlig auf diese Veränderung. Und klar, an der Küste und auf dem Meer ändert sich das halt auch schneller. Wenn der Wind stärker ist, dann ziehen die Wolken schneller. Dann sieht man am Horizont plötzlich ganz dunkle Wolken. Weiß, okay, hey, da kommt irgendwie ein Gewitter auf uns zu. Wir wissen, dass wenn Gewitter kommt, zieht es meistens erstmal gegen den Wind. Das sind halt so Sachen, die wir Step by Step dann über die Jahre irgendwie an Wissen dazugewonnen haben. Uns jetzt aber vielleicht gar nicht mehr so bewusst sind, aber an sich ist es ein Leben sehr, sehr nah an der Natur.
Und kommt es da wahrscheinlich auch regelmäßig zu so Extremsituationen oder hattet ihr auf hoher See schon mal Extremsituationen? War es vielleicht auch schon mal gefährlich?
Wir hatten tatsächlich erst letzte Woche wieder eine Menge Wasser im Schiff und waren gerade ziemlich rough segeln, also mit relativ hohen Wellen und starkem Wind. Das Schiff lag sehr, sehr schräg im Wasser. Und ja, wir haben Wasser gemacht und es wurde immer mehr und so hoch hatten wir das tatsächlich auch noch nie hier drin. Und Anna wollte sich eigentlich nur ein paar Snacks gegen die Seekrankheit hier im Schiff holen und hat das dann gesehen. Und mittlerweile, das war ziemlich cool zu erkennen. Klar hatten wir einen kleinen Moment der Panik, aber dann haben wir eigentlich alles sehr gekonnt und abgeklärt gehandelt. Wir haben das Leck nicht gefunden, haben uns aber zum Glück dazu entschieden, jetzt nicht weiter so schräg zu segeln, sondern sind umgedreht Richtung Hafen. Und dann haben wir auch schon gemerkt, dass es viel, viel weniger Wasser wurde. Da wussten wir schon, okay, da kommt es vielleicht eher von der Schräglage. Das kommt erst dann irgendwo ins Schiff rein. Naja, wenn man das Wasser halt, also wenn es immer nur mehr wird und die Pumpen kommen dann nicht gegen an, dann schwimmt das Schiff halt irgendwann nicht mehr. Das war so der letzte gefährliche Moment, weil wir auch tatsächlich überlegt hatten, fahren wir nicht trotzdem jetzt erstmal weiter, weil der Hafen ist ja auch weit entfernt und auch im Hafen liegen wir ja auch im Wasser. Also wir haben ja immer Kontakt mit dem Wasser.
Klar. Dadurch, dass man so abhängig von der Natur lebt und so nah an ihr dran, merkt man halt auch, wie unberechenbar sie eigentlich ist. Also wie schnell sich der Wind ändern kann, wie schnell die Wellen höher werden bis zu einem Grad, wo es halt nicht mehr angenehm ist und Spaß macht. Und man aber trotzdem dem ausgesetzt ist. Man kann nicht mal eben einen Knopf drücken und so, hier Pause oder hier, ich halte mal eben das Boot an, ich möchte das jetzt hier alles nicht mehr. Sondern man muss sich dann halt anpassen, man muss darauf reagieren, man muss damit umgehen. Und ich glaube, das ist die Challenge beim Segeln, dass man eben, egal welches Problem auf dich zukommt, du trotzdem versuchen musst, dich der Situation einfach anzupassen. Aber zum Beispiel an der portugiesischen Küste, da gibt es seit ein paar Jahren dieses Phänomen, dass halt die Orcas dort immer mal wieder Segelbooten die Ruder abbeißen.
Nein, abbeißen.
Hast du davon noch nie gehört?
Nein, wirklich nicht. Ich habe nichts mit Segeln zu tun. Das höre ich zum ersten Mal oder das schockiert mich ein bisschen.
Aber das war auch schon so in den Medien, so in der Tagesschau und so, glaube ich.
Okay. Ich lebe hinterm Stein.
Na so. alles gut. Das gibt es halt seit Covid so ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber seit
2020, glaube ich, die erste Interaktion. Man nennt es nicht Angriff, weil man noch gar nicht weiß, ob die Orcas wirklich dem Boot oder dem Menschen was Böses wollen. Oder ob das eher nur Spielen ist. Aber so ein Orca wiegt halt doppelt so viel wie unser Boot und ist größer als unser Boot vielleicht. Und da sind wir auf jeden Fall der schwächere Spielpartner und da sind schon einige Boote gesunken. Es ist noch keine Menschen irgendwas passiert, also man konnte immer bisher abgeborgen werden und so, aber es sind schon einige Schiffe gesunken und da sind wir über ein Jahr lang quasi täglich mit der Angst gesegelt, dass gleich ein Orca auftaucht. Wir haben sie einmal gesehen in der Ferne und dann kann man einfach nur noch hoffen, dass sie nicht kommen, dass sie dich uninteressant finden. Und Gott sei Dank sind sie auch nicht gekommen, weil ja, sonst wäre das echt
eigentlich
blöd
gelaufen. Was Schönes, was man in der Ferne sieht, ne? Aber in dem Moment hängt das eigene Leben davon ab.
Ja, genau. Ja, in Norwegen würden wir sie gerne sehen, aber an der portugiesischen Küste und in der Nähe von Gibraltar lieber nicht so.
Nee.
Verstehe. Habt ihr denn für den Worst Case irgendwie einen Notfallplan? Gibt es noch ein Gummiboot irgendwo oder Rettungswesten oder wie sähe dieser Fall aus?
Ja, wir haben tatsächlich sehr daraus gelernt aus unserem ersten Leck, weil da hatten wir kein richtiges Funkgerät, keine richtigen Rettungswesten, keine Rettungsinsel. Und das alles haben wir uns danach angeschafft. Wir können jetzt auf See funken. Also dann geht das an so eine Seenotleitstelle, wenn man eine erreicht, im Glück. Also das geht trotzdem nicht draußen auf dem Atlantik, aber in Küstennähe kriegt man da schon eventuell Hilfe. Wir haben eine Rettungsinsel, in die wir einsteigen können, wenn das Schiff wirklich sinkt. Wir tragen oft Rettungswesten, weil...
Was ist eine Rettungsinsel?
Das ist so ein Paket. Man verbindet das mit dem eigentlichen Boot, schmeißt ins Wasser, dann geht es auf mit so einer, ich glaube, mit so einer Gaspatrone. Das bläst sich auf und dann können da sechs Leute, das ist so ein pyramidenförmig, so vier bis sechs Leute drin hocken.
Sieht ein bisschen aus wie ein schwimmendes Zelt.
Aber da kann man wirklich nur drin hocken und abwarten. Also da kann man nicht mit paddeln oder vorankommen. Genau, so ein schwimmendes Zelt, was dann auch... im besten Fall immer über Wasser bleibt. Ja, genau. Und dann
wahrscheinlich irgendeine Signalfarbe hat, dass man es von oben erkennen
könnte. Auch. Ja, genau. Aber da hat man dann natürlich keine Batterie mehr zur Verfügung, also kann jetzt nicht irgendwie und kein Funkgerät. Also das ist dann schon wirklich der allerletzte Worst Case. So.
Genau.
Aber wir haben noch Rettungswesten, die tragen wir häufig, wenn es rough ist, weil man denkt zwar oft, auch wenn man noch in Landnähe ist, ja, dann schwimme ich halt eben an Land oder hier, die Wellen sind doch nicht so groß, dann schwimme ich zurück zum Boot. Aber dem ist nicht so. Wir haben uns schon oft mal hinterhergezogen beim Segeln. Also eine Person ist ins Wasser gegangen bei ziemlichem Flautensegeln. Und da wundert man sich, bei wenn das Schiff richtig, richtig langsam ist, ist es trotzdem sehr, sehr schwer, da überhaupt hinterherzukommen. Deswegen tragen wir häufig Rettungswesten und leihen uns an, dass wir immer eine Verbindung zum Schiff haben. Und wenn wir über Bord gehen, hängen wir trotzdem noch am Boot. Und nachts, nachts sowieso. Und nachts schläft ja immer eine Person. Da haben wir auch abgesprochen, dass man nie das Cockpit verlässt. Auch nicht bei dem einfachsten Segelmanöver, bei Flaute, niemals das Cockpit verlassen. Weil das ist einfach die schlimmste Vorstellung, wenn man vorne im Bett liegt und darauf vertraut, dass die Person nicht das Cockpit verlässt und nichts passieren kann. Und manchmal liegt man da und ist so, ja, ich würde jetzt gar nicht mitbekommen, wenn Anna über Bord gehen würde. Ich würde es nicht mal hören, wenn sie schreit, weil die Segel so laut sind. Und dann wir vertrauen, dass wir das auch gegenseitig dann machen und so. Ne?
Ja, da brauchst du echt so ein paar Absprachen, an die man sich dann auch ganz verbindlich hält, dass man so das Vertrauen haben kann, dass alles bestmöglich vorbereitet ist auch.
Ja, absolut. Man muss auf jeden Fall ein sehr eingespieltes Team sein und sich auf die Segelpartnerin oder den Segelpartner verlassen können. Das ist das A und O.
Okay, so ein Boot ist ja total technisch. Jetzt stelle ich mir die Frage, da wird auch andauernd irgendwas kaputt gehen. Ich habe auch Bekannte, die haben auch ein Segelboot und ich habe das Gefühl, immer wenn die irgendwas erzählen, ist ja, da ist der Lack wieder abgesplittert, da mussten wir irgendein Teil ersetzen. Könnt ihr das alles selber machen oder gibt es dann auch manchmal irgendwie Momente, dass ihr irgendwie eine Werkstatt aufsuchen müsst oder lernt man das einfach?
Wir haben am Anfang der Reise ein großes Motorproblem gehabt. Oder dachten es zumindest, weil wir uns noch gar nicht auskannten. Also das Einzige, was wir wussten, ist, wo der Motor im Schiff ist. Aber das wir schon wussten da nichts drüber. Da sind wir das erste und einzige Mal zu einer Reparaturwerkstatt gegangen. Und da haben wir dann noch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also die haben uns ja super abgezogen. Seitdem haben wir uns eigentlich vorgenommen, alles selber zu machen. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Also mittlerweile können wir Motoren reparieren, Schläuche wieder dicht bekommen, Toiletten reparieren, den Klettern und alles checken, Segel nähen, unter Wasser alles kontrollieren. Also mittlerweile sind wir so in jeden Handwerksberuf einmal kurz reingeschlüpft und ihn kurz ausgeführt. Und ja, mittlerweile habe ich so ein richtiges Interesse und Hobby dafür und freue mich schon fast, wenn was kaputt geht.
Okay, wow. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Aber es ist auf jeden Fall wirklich so, dass bei einem Segelboot immer mal wieder was kaputt geht und man eben Klempnerin, Elektrikerin, Mechanikerin sein muss, um halt hier wirklich alles reparieren zu können. Und wir machen das Step-by-Step, Learning by Doing. Also am Anfang konnten wir gar nichts und mit jedem Problem, was neu dazu kam, haben wir dann halt wieder eine neue Fähigkeit erlernt. Und jetzt, würde ich sagen, können wir eigentlich alles.
Und ist das, also ich kenne das so aus der Camping- oder Vanlife-Community, da ist halt auch so ein krasser Zusammenhalt. Ne? Dann fehlt irgendwo ein Ersatzteil, dann hilft man sich aus und dann wirft jemand nochmal einen zweiten Blick auf das Problem. Wie ist das bei euch so in der Community? Unterstützt man sich dann auch so im Hafen untereinander?
Ich glaube, es ist sogar noch extremer, weil man ja mit dem Boot noch unflexibler ist. Man kann nicht eben losfahren zum nächsten Baumarkt. Man hat halt keinen Van dafür. Man ist halt an den Hafen gebunden oder sogar noch schlimmer, wenn es halt auf See passiert oder halt vor Anker. Und wenn dann da das ein anderes Schiff ist, was dir irgendwie helfen kann, dann ja, nimmt man das immer an oder bietet es auch an. Gerade auf See ist natürlich so eine Hilfe selbstverständlich.
Ja, letztlich geht's ja, also wenn man es jetzt ganz dramatisch ausdrückt, teilweise vielleicht auch um Leben und Tod, ob man jetzt Hilfe bekommt oder nicht. So stelle ich mir das vor.
Ja, genau. Als wir unser Leck hatten und da im Hafenbecken fast gesunken wären, da hatten wir auch gar keine Sicherheitsausrüstung und gar keine Wasserpumpen und so dabei. Und da haben uns auch die Nachbarn geholfen, das Wasser rauszupumpen.
Wir kommen jetzt so langsam schon Richtung Ende und ich habe das ganze Interview über noch so ein paar irgendwie Fragen in meinem Kopf gesammelt, die mir so zwischendrin gekommen sind. Die eine ist jetzt irgendwie total trivial. Wie macht ihr das mit Kram? Ihr habt ja so wenig Platz. Habt ihr überhaupt Kram oder seid ihr komplett reduziert? Wie macht ihr das kleiderschranktechnisch?
Wir leben schon sehr minimalistisch und haben komplett ausgemistet, als wir aufs Segelboot gezogen sind. Gezwungenermaßen, aber jetzt gefällt uns der minimalistische Lebensstil auch sehr gut.
Das stimmt, aber wir haben auch ein bisschen Kram.
Klar, jeder hat Kram. Aber bei uns sind es vielleicht nur zwei Sachen und es dürfen halt keine großen Sachen sein. Man hat nicht noch eben so ein Fahrrad irgendwo rumstehen oder so.
Apropos Fahrrad, habt ihr irgendwelche Verkehrsmittel, dass ihr dann, wenn ihr irgendwo anlegt, auch mal euch fortbewegen könnt oder sind es dann wirklich nur die eigenen Füße?
Wir hatten sehr lange Klappräder an Bord und haben dann aber ab Norwegen gemerkt, dass wir sie gar nicht so oft brauchen. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, dass sie weichen müssen, weil der Platz dann halt doch für was anderes besser genutzt werden kann. Wenn man hier zum Beispiel merkt, dass irgendein Gegenstand doch nicht so oft genutzt wird, dann wird er auch oft wieder von Bord gegeben. Also
okay.
Jetzt haben wir gerade aktuell keine Verkehrsmittel an Bord, außer unsere Füße. Aber oft findet man auch mal einen Bus, der fährt oder andere Segelnde, die einem dann anbieten, die hier vor Ort halt ihr Boot im Hafen liegen haben, also Einheimische, und sagen dann so, hey, ihr seid ja aus Deutschland hier gerade angekommen, wenn ihr mal ein Auto braucht zum Supermarkt oder so, dann sagt gern Bescheid, was halt auch super nett ist und irgendwie für die Segel-Community spricht, weil man eben auch Unterstützung bekommt oder dass halt Leute einem anbieten, dass man da mal die Wäsche waschen darf oder so.
Stimmt, das ist ja auch so ein Thema, ne? Da geht ihr wahrscheinlich in Waschsalons oder macht ihr das zum Teil auch einfach selber? Ich habe letztens, da meinte mein Freund, er wollte es unbedingt mal ausprobieren, dass man in einer Salatschleuder Wäsche waschen kann. Aber wahrscheinlich ist das für zu weit.
Haben wir noch nie ausgetestet. Wir gehen immer in Wäschesalons, gucken immer. Oder in Häfen gibt es auch manchmal Waschmaschinen.
Okay, alles klar. Wie sieht das arbeitstechnisch aus? Habt ihr Jobs? Arbeitet ihr von vor Ort? Aber ihr müsst auch gar nicht drauf antworten.
Alles super, alles cool. Wir haben tatsächlich mit Gesparten gestartet. Deswegen waren wir auch sehr froh, so ein günstiges Segelboot zu finden. Und dann haben wir es auch echt geschafft, in den ersten 3 Monaten sehr günstig zu leben. Also wir haben nie im Hafen gelegen, haben uns nur von Nudeln und Tomatensauce ernährt.
Okay.
Da sind wir sehr günstig davon gekommen, weil wir natürlich nur das Budget von circa einem Jahr Reisen hatten und wir dachten, je günstiger wir leben, desto länger kann dieses Jahr dann doch ausfallen. Dann haben wir irgendwie gemerkt, dass das Interesse an uns größer ist, dass viele das verrückt finden, was wir machen, und so sind die Accounts auf den sozialen Medien gewachsen und wir hatten auf einmal irgendwie 300 Abonnenten und waren so, hey, wir haben doch gar nicht 300 Freunde, das müssen jetzt Fremde sein, die sich dafür interessieren. Also natürlich hat das sehr, sehr lange gedauert. Aber irgendwann haben wir es geschafft, davon zu leben. Und mittlerweile haben wir halt einen YouTube-Kanal, wo wir jeden Sonntag ein Video posten, haben da unsere Werbepartner. Auf Instagram teilen wir täglich unsere Reise. Wir haben unser Buch geschrieben und wir haben halt auch einen eigenen Online-Shop. Darauf sind wir sehr stolz, weil wir so nicht abhängig sind von Werbepartnern, sondern wir machen da unser eigenes Ding. Haben da schon unseren eigenen Rum und Gin verkauft. Da haben wir den Großhändler auf so einer einsamen Insel kennengelernt und der meinte, ey, ich kann euch euren eigenen Gin und Rum machen. Und so wächst der Online-Shop immer mit sehr verrückten Produkten. Wir haben immer einen Kalender, ja, den wir mit unseren Fotos designen und den verkaufen wir jährlich. Das verschicken wir auch selber, wenn wir in Deutschland sind, oder es macht meine Mama, wenn wir nicht da sind. Und ja, so haben wir mittlerweile eine Selbstständigkeit aufgebaut und das große Glück zu sagen, dass wir diese Reise oder diesen Lebensstil nicht mehr so lange machen, bis unser Geld alles ist, sondern so lange, bis wir keine Lust mehr haben.
Ja, schön. Ich musste auch gerade so schmunzeln. Wir haben einen Großhändler auf einer einsamen Insel kennengelernt. Sind auch so Sätze, die man, glaube ich, nur aussprechen kann, wenn man so einen Lifestyle hat. Richtig schön. Könnt ihr vielleicht noch einmal sagen, wo finden wir euch auf Instagram und auf YouTube? Damit vielleicht will man ja direkt einmal gucken.
Ja, Kanäle heißen überall Anna und Marleen, also unsere beiden Namen zusammengeschrieben. Unsere Website annaundmarleen.de, da sollte man uns finden.
Und zum Ende habe ich noch eine vielleicht etwas philosophische Frage. Wie habt ihr das Gefühl, hat euch dieser Lebensstil verändert? Oder gibt es wie so Lebensweisheiten, die ihr da für euch rausgezogen habt? Was ist jetzt anders als vorher?
Ich glaube, in allererster Linie hat uns das Boatlife so weit verändert, dass wir halt viel naturnah leben. Einfach dieses Bewusstsein von der Stärke der Natur da ist. Das hat man, glaube ich, an Land nicht unbedingt. Das merke ich auch immer wieder, wenn wir zurückkommen nach Oldenburg, dass man gar nicht mitbekommt, wenn die Sonne untergeht. Oder dass man gar nicht mitbekommt, wenn es draußen ein bisschen windiger wird oder mal ein paar Tropfen Regen da sind. Und beim Segelboot merkt man es halt sofort. Man ist so richtig feinfühlig geworden, was das Wetter angeht. Und vielleicht auch so ein bisschen umweltbewusster. Also man sieht halt auch oft, was die Menschheit der Natur angetan hat oder antut. In Norwegen waren wir beispielsweise an Stränden, wo eigentlich gar keine Zivilisation ist, aber eben alles voller Müll ist. Und das ist so erschreckend, da haben wir dann angefangen, Müll zu sammeln. Unser ganzes Boot war voller Müllpakete bis zur nächsten Stadt. Und da merkt man so, hey, irgendwie ist das nicht so cool, was wir hier gerade mit der Natur machen. Und ich glaube, das Bewusstsein so stark hatte ich vor dem Boatlife nicht.
Spannend.
Ich glaube auch, es hat mich insofern verändert, dass ich vielleicht so ein bisschen versaut bin fürs normale 9-to-5-Landleben, weil ich mir das so gar nicht mehr vorstellen kann, so an Land zu leben komplett und gar nicht mehr die Verbindung zum Wasser zu haben. Und ich glaube, ich bin auch viel offener zu Menschen geworden und offener zu verschiedenen Lebenswegen.
Menschen eben nicht direkt zu verurteilen, sondern einfach auch mal die Konversation zu suchen und sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Genau. Das ist irgendwie voll schön.
Okay, das sind schöne letzte Worte, finde ich. Ich danke euch von Herzen für eure Zeit, für eure Offenheit, dass ihr wirklich so privat auch gesprochen habt. Ich habe richtig Lust bekommen, auch mal segeln zu gehen. War schon ein paar Mal auf dem Boot, aber wie gesagt, durch die Seekrankheit, aber da habe ich ja jetzt auch ein paar gute Tipps durch euch bekommen. Gebe ich dem Ganzen noch meine zweite Chance. Vielen Dank.
Sehr, sehr schön. Danke, dass wir dabei sein durften und danke für die tollen Fragen.
Gerne. Ach, dieses Geräusch macht irgendwie direkt was mit einem, oder? Ihr Lieben, ich verabschiede mich von euch. Vorher gebe ich euch aber noch den wichtigen Hinweis. Schaut doch gerne mal bei mir auf Instagram vorbei. Da werde ich noch so ein paar Eindrücke von Anna und Marlene auf hoher See posten. Oder ihr seid so clever und schaut direkt bei ihnen persönlich vorbei. Ihre Accounts heißen wie sie selbst. Anna und Marlene zusammengeschrieben findet ihr auf Instagram, auf YouTube. Und da könnt ihr euch einfach mal in Ruhe durchstöbern. Ansonsten sage ich, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, Ahoi, Leinen los und volle Fahrt voraus. Und damit endet auch meine Seefahrtssprachenkenntnis. Ihr Lieben, danke fürs Dabeisein und bis nächste Woche. Tschüss!